SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Monika Scherrer.
Sie haben den Krieg nicht selber erlebt, aber sie leiden an ihm tagtäglich. Die Kriegsenkel. Nach dem Krieg zur Welt gekommen, aber geprägt vom Leid, vom Tun ihrer Eltern, ihrer Großeltern. Jetzt melden sie sich zu Wort, in Büchern, real und fiktional. Kriegsenkel und die Last des historischen Erbes, eine Sendung von Felix Münger. Kriegsenkel kennen das Grauen des Zweiten Weltkrieges nur aus Erzählungen, aus Büchern, aus Filmen. Sie kamen zur Welt zwischen 1950 und 1980. Sie sind jedoch die Kinder von Eltern, die zur Zeit des Krieges selber Kinder waren. Kinder, die vom Erlebten traumatisiert wurden, vom Völkermord, von den Bomben, von Flucht und Vertreibung. Und diese Traumatisierung wirkt sich bis heute, zumindest auf einen Teil der Generation der Enkel, aus.
Häufig nagt so ein Gefühl des Ungenügens an ihnen. Und das hat natürlich etwas mit dem Aufwachsen bei kriegstraumatisierten Eltern zu tun, die damals Kriegskinder waren.
Das sagt die Berliner Psychotherapeutin Ingrid Meyer-Legrand. Sie hat sich auf die psychologische Problematik der Kriegsenkel spezialisiert. Wir blicken heute in Kontext in die ehemalige Täternation Deutschland. Dort machen Kriegsenkel ihre leidvolle Prägung zunehmend zum Thema. In Internetforen und Selbsthilfegruppen und auch in der Literatur. Und darüber wollen wir als erstes sprechen mit Literaturredaktor Felix Münger hier bei mir im Studio. Felix Münger, Romane von Kriegsenkeln häufen sich, Romane, die die NS-Vergangenheit der Großeltern literarisch aufarbeiten. Sie haben mehrere Neuerscheinungen des letzten Jahres mitgebracht. Welches der Bücher hat Sie jetzt persönlich besonders angesprochen?
Wenn ich da eines herausgreifen soll, dann dasjenige der deutschen Autorin Naomi Schenk. Sie wurde 1970 geboren, sie lebt heute in Berlin und sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel «Mein Großvater stand vorm Fenster und trank Tee Nummer 12». Und in diesem Buch erforscht die Protagonistin, sie ist eben eine Kriegsenkelin, die Vergangenheit ihres Großvaters, der Mitglied war der SA und später auch der NSDAP.
Also die Geschichte ist real oder ist sie fiktional?
Sie beruht auf einer realen Grundlage. Naomi Schenk ist die Enkelin des deutschen Chemikers Günther Otto Schenk. Der ist heute noch in Fachkreisen der Chemie bekannt. Er starb 2003 und hinterließ damals seiner Enkeltochter einen letzten Auftrag. Also er sagte ihr, er bat sie, über ihn eine Biografie zu schreiben. Und dieses Buch, das wir nun vor uns haben, ist diese Biografie und sie ist äußerst spannend zu lesen. Auch deshalb, weil sie eben nicht einfach protokollartig die realen Vorgänge schildert und rapportiert. Es ist vielmehr eine literarische Spurensuche in der Vergangenheit.
Und wie zeigt sich das konkret?
Ja, Naomi Schenk erzählt, wie sie über ihre Familie zu recherchieren beginnt, wie sie schon bald von der NS-Vergangenheit des Großvaters erfährt, von der eben in der Familie bei ihr zu Hause nie die Rede war. Und dann rückt je länger je mehr eine Frage in den Vordergrund, war denn das Mitmachen des Großvaters bei den Nazis ein Arrangement, das jener aus purem Opportunismus einging, um als Chemiker Karriere machen zu können? Oder war denn diese Anpassung vielleicht doch mehr? Also war der Großvater ein Überzeugungstäter, ein Nazi?
Und war er es? Das interessiert natürlich in dem Moment.
Ja, das Interessante ist, dass das eben in der Schwebe bleibt. Und das ist auch eine Stärke des Buches, dass es eben nicht einfach eine eindeutige Antwort gibt. Es geht eben nicht nur darum, Gewissheit zu bekommen, sondern im Zentrum steht die Schilderung der Suche, der Recherche der Enkelin. Und dabei eben auch der Versuch, die Stimmung zu verstehen, aus der die breite Gefolgschaft Hitlers in Deutschland damals überhaupt entstehen konnte.
Mhm. Felix Münger, was treibt denn Naomi Schenk selbst bei dieser Suche an?
Die Suche nach der Wahrheit, ganz einfach. Der Fall ist ja nicht spektakulär. Er ist vielmehr das typische Beispiel einer durchschnittlichen deutschen Bildungsbürgerfamilie unter vielen, in der es nach dem Krieg eben unterblieb, rückhaltlos aufzuklären, was denn damals tatsächlich geschehen ist. Und im Kern besteht ihm das Verstörende für die Autorin darin, dass sie erkennen muss, dass sie sich in ihrem Großvater, den sie eben als liebevoll und gutmütig in Erinnerung hat, ein Stück weit getäuscht hat und dass sie dadurch in ihrer Kindheit auch betrogen worden ist und das mit einer der engsten Bezugspersonen notabene. Also diese ganze Ambivalenz der Gefühle, die sie ihrem Großvater Günther Otto Schenk gegenüber während der Recherchen aufbaut, beschreibt Naomi Schenk mit einer, ich finde, sehr treffend lakonischen Sprache, zum Beispiel an folgender Stelle in ihrem Buch.
Günther und meine guten Erinnerungen an ihn. Vor einigen Monaten waren sie noch ganz frei von der Last der Geschichte. Mir fällt ein, dass er aus Prinzip keine traurigen Filme guckte. Es passte dazu, dass er immer wieder als Frohnatur bezeichnet wurde. Wenn Christel und ich einen lustigen Film im Fernsehen sahen, Dick und Doof oder Die kleinen Strolche oder Komödien mit Jerry Lewis oder Cary Grant, da passierte es durchaus, dass Günther dazukam. Er zog sich dann umständlich einen der dänischen Wohnzimmersessel heran und guckte eine Weile mit, tief eingesunken, die Beine weit nach vorne gestreckt. Wenn ich dann sein Profil betrachtete, entdeckte ich manchmal, dass er die Augen geschlossen hatte und schlief. Irgendwann erhob er sich aus dem Sessel. Dabei war sein Gesicht plötzlich verändert. Die Augen tanzten als schmale Sicheln hinter der großen quadratischen Brille herum. Sein eigentlich schmaler Mund war in lautlosem Lachen aufgerissen, wie bei einem Rockstar am Mikrofon. Gebeugt, kopfschüttelnd zog er sich in seinem silbergrauen Anzug wieder ins Arbeitszimmer zurück. Günther, dessen Lieblingslieder von einem Mann getextet worden waren, der dann umgebracht wurde, wofür ein Mann, den er als Chemiker respektierte und dessen Familie er zu seinen Freunden zählte, vielleicht die Verantwortung trug. Günther, der in die SA eintrat, aber kein Nazi war. Günther, der unpolitische Wissenschaftler, der über diese Dinge nicht redete und von dem ich eines vielleicht nie herausfinden werde, was er wirklich dachte, wenn er über die NS-Zeit und seine Entscheidungen nachdachte, über das hinaus, was er seinen Aufzeichnungen anvertraute. Ich werde nie wissen, ob er sich wegen irgendetwas schuldig fühlte. Aber ich weiß, dass meine Erinnerungen an ihn nie wieder so unschuldig sein werden, so unabhängig von den Zeiten, in denen er lebte, wie zuvor.
Dass die Recherchen der Enkelin sie verändern, das heile Bild des Großvaters. Die Schauspielerin Dorothee Roth hat einen Ausschnitt gelesen aus dem Buch von Naomi Schenk. Mein Großvater stand vorm Fenster und trank Tee Nummer 12. Schöner Titel. Felix Münger, Bücher über die Nazizeit, Aufarbeitungen aus der Perspektive der Enkelgeneration, also der heute 30 bis ungefähr 60-Jährigen, die häufen sich zurzeit. Sie haben uns ein paar Bücher mitgebracht, über die wir auch reden werden, über andere noch als nur das von Naomi Schenk. Frage, woher kommt eigentlich dieses wachsende Interesse an den Erfahrungen der Großeltern, die sich hier in der Literatur ausdrückt?
Ja, das hat ganz bestimmt damit zu tun, dass die Großeltern für die Enkel heute generell wieder wichtiger geworden sind. Da viele Eltern berufstätig sind, kommt den Großeltern eine größere Bedeutung bei der Erziehung zu. Die Bande sind enger geworden und von Enkelseite interessiert man sich auch mehr als früher wahrscheinlich für Opa und Oma, weil sie in unserer Zeit, die sich ja bekanntlich sehr schnell wandelt, für eine andere Welt stehen, die es eben zu entdecken gilt. Die Großeltern haben Erfahrungen gemacht, die den Enkeln völlig fremd sind, teilweise zumindest. Also die Großeltern haben vielleicht auf einem Bauernhof gelebt und dort noch Pferde im Betrieb gehabt. Oder vielleicht waren sie Fabrikarbeiter und konnten kaum in die Ferien. Oder es gab vielleicht im Haus noch keine Zentralheizung oder ein Fernseher war ein Luxus. Oder am Sonntag war der Kirchgang noch Pflicht. Also all diese Erfahrungen sind den Enkeln ziemlich fremd. Und somit dürfte eben die Exotik, die den Großeltern anhaftet, eine wichtige Rolle für das Interesse an ihnen spielen heute.
Und dennoch interessieren sich die Enkel, also zumindest in Deutschland offenbar ganz besonders, eben für die Zeit des Nationalsozialismus.
Ja, weil das eben eine Zeit ist, die bis heute bei jungen Menschen ungebrochen auf enormes Interesse stößt. Der Nationalsozialismus mit seinem Schrecken war eben doch in vielem einmalig. Da können Sie an jedem Gymnasium, auch in der Schweiz, bei Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern nachfragen. Die NS-Zeit, Auschwitz als Ort, wo das undenkbar böse Realität geworden ist, das ist auch heute noch dermaßen unfassbar und verstörend, dass eben junge Menschen auch Jahrzehnte später einfach mehr wissen wollen. Und dazu kommt vielleicht auch, dass es heute zum guten Glück in Zentraleuropa schon lange keinen Krieg mehr gegeben hat. Umso mehr interessiert die Enkelgeneration zu hören, wie das denn war, am eigenen Leib den Schrecken zu erleben, den man heute vor allem aus den Nachrichten in den Medien kennt.
Ein Beispiel vorhin von Naomi Schenk war ja auch von einer persönlichen Betroffenheit die Rede, vom Gefühl, als Enkelin um die Wahrheit betrogen worden zu sein. Wie weit spielt dies eine Rolle, dass die Enkelgeneration gerade heute eben vermehrt Fragen stellt zu
zur NS-Zeit.
Das spielt ganz bestimmt auch eine wichtige Rolle, weil lange Zeit hat man dieses betrogen worden zu sein, also diese psychologische Dimension, also kaum zum Thema gemacht, dass sich ein Kriegstrauma von den Großeltern, also von der sogenannten Tätergeneration, die zur Zeit des Krieges eben erwachsen war, über deren Kinder, also die, das wären dann die Kriegskinder, auf die Enkel übertragen kann. Und es dauerte ja schon sehr lange, bis man überhaupt die Tragik der Kriegskinder öffentlich thematisiert hat. Also derjenigen Generation, die zwischen, sagen wir, 1930 und 1945 zur Welt gekommen ist und als Kinder und Jugendliche den Schrecken des Kriegs erlebt hat und dabei eben schwere Traumata erlitten hat. Erst ab Ende der 1990er Jahre hat es in Deutschland ein gewisses Umdenken gegeben. Also das seelische Leid der Kriegskinder wurde erstmals öffentlich diskutiert. Es gab auch Kriegskinderkongresse. Es gab dann wissenschaftliche Publikationen, die das Thema vertieft haben. Und ziemlich schnell hat sich dann die ganze Diskussion eben auch auf die Kriegsenkel ausgeweitet.
Und es gab ja auch das Buch Opa war kein Nazi. Ich erinnere mich, das hat nach seinem Erscheinen viel Beachtung gefunden. Wie wichtig war dieses Werk aus der Rückschau für diese ganze Aufarbeitung, diese ganze Diskussion?
Das war sehr wichtig, das war ein Meilenstein. Damals, 2002, ist es erschienen. Es gehörte zu jenen Büchern, die als allererste eben auch die Enkelgeneration thematisiert haben. Es waren damals mehrere Autoren, unter ihnen der deutsche Soziologe Harald Welzer, die herausarbeiteten durch Interviews mit verschiedenen Generationen, dass eben im Gedächtnis deutscher Familien die Erinnerung an Verwicklungen mit den NS-Verbrechen weitgehend verdrängt war. Also man wusste Bescheid, aber man hat das völlig abgespalten von der eigenen Familie. Und diese Publikation hat dann eben mit dazu beigetragen, dass das öffentliche Interesse auch für die Folgen des Kriegs für die Enkelgeneration wuchs. Und dann sehr wichtig waren auch die Werke, die sehr bekannt geworden sind, der Kölnerin Sabine Bode. Kriegsenkel ist das wichtigste von 2009. Und darin beschreibt eben sie sehr einleuchtend, dass die Schrecken des Zweiten Weltkriegs heute in vielen Familien noch immer nachwirken würden. Und in den vergangenen Jahren haben dann auch bekannte Autorinnen und Autoren literarische Kriegsenkelwerke verfasst. Also da gibt es so berühmte Namen wie beispielsweise Katja Petrovskaya, dann Per Leo oder Friedrich Dönhoff, der sonst ja Krimis schreibt, oder Anna Weber.
Also wenn man jetzt so ein bisschen zuhört, dann ist es eigentlich ja doch erstaunlich, dass zumindest ein Teil einer Generation von Nachgeborenen von Ereignissen psychisch geprägt ist, die sie ja selber eigentlich gar nicht erlebt haben. Eben, die Eltern haben erlebt, die Großeltern haben erlebt und es liegt Jahrzehnte zurück. Wie ist das zu erklären, Felix Müller?
Ich glaube, da muss man schon feststellen, dass längst nicht alle der heute 30- bis 60-Jährigen jetzt da gleichermaßen betroffen sind. Aber Studien, die das genaue Ausmaß dieser psychischen Prägung untersuchen in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die gibt es einfach nicht. Es gibt zweifelsohne auch viele der Vertreter der Enkelgeneration, die sich da wenig oder gar nicht beeinträchtigt fühlen. Aber Fakt ist natürlich auch, dass es eine zunehmende Zahl von Internetforen oder Selbsthilfegruppen gibt, wo sich Kriegsenkel zu Wort melden, wo sie sich äußern, austauschen, und es gibt Schätzungen, dass in Deutschland ja doch Hunderte von Kriegsenkeln heute auch therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Zum Beispiel bei der Berliner Psychotherapeutin und Coachin Ingrid Meyer-Legrand. Mit ihr konnte ich vor der Sendung sprechen und sie hat sich eben auf die psychologische Problematik spezialisiert, mit der Kriegsenkel konfrontiert sind. Und sie hat vor kurzem ein Sachbuch zum Thema veröffentlicht, Die Kraft der Kriegsenkel heißt es. Und Ingrid Meyer-Legrand schildert darin, wie sie in ihrer psychologischen Praxis mit Kriegsenkeln therapeutisch arbeitet. Und da geht es eben genau um diese Frage, die sie gestellt haben, wie sich das erlittene Leid über Generationen überträgt und auch wie dann dieser unheilvolle Mechanismus irgendwann vielleicht gestoppt werden kann. Als ich mit Ingrid Meyer-Legrand gesprochen habe, wollte ich als erstes von ihr wissen, was denn überhaupt die psychischen Symptome sind, mit denen Kriegsenkel zu ihr in die Praxis kommen.
Die Kriegsenkel wollen herausfinden, wo eigentlich ihr Platz ist in ihrem Leben, im Beruf, im Privatleben. Sie können sich oftmals nicht richtig behaupten oder nicht richtig durchsetzen, zum Beispiel auf der Arbeit. Sie haben häufig gar keinen Plan für den nächsten Karriereschritt. dazu muss ich sagen, einerseits sind sie sehr weit gekommen in ihren Berufen und so weiter. Das sind häufig Leute, die ihr Ding machen. Das ist so etwas kennzeichnend für die Kriegsenkel. Aber auf der anderen Seite sind sie nach wie vor auf der Suche nach ihrem eigentlichen Platz.
Haben Sie denn das Gefühl, Sie stünden auf der Bremse? Sie würden nicht genügen?
Ja, das heißt, auf der einen Seite preschen sie häufig sehr, sehr, sehr schnell vor, sind sehr weit gekommen in ihrem Beruf und auf der anderen Seite nagt häufig so ein Gefühl des Ungenügens an ihnen. Und das hat natürlich etwas mit dem Aufwachsen bei kriegstraumatisierten Eltern zu tun, die damals Kriegskinder waren.
Es hatte das zu tun mit der Kindheit dieser Kriegsenkel, die ja eigentlich in einer friedlichen Welt aufgewachsen sind. Dennoch ist hier in der Familie offenbar etwas geschehen, sehr häufig. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Ursache für diese Symptomatik, dieses Leiden am Leben in der Weitergabe einer psychischen Überforderung sei, über die Generationen hinweg, von den Großeltern, also von der sogenannten Tätergeneration, über die Eltern, das sind dann die Kriegskinder, eben zu den Enkeln. Und Sie schreiben auch, um diesen Mechanismus zu verstehen, müsse man zunächst die Situation der Großeltern begreifen, die eben in der NS-Zeit lebten, als Erwachsene. Was wirkte sich besonders verhängnisvoll eben auf diese Großelterngeneration zur Nazi-Zeit aus?
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass bereits die Großeltern die Kriegskinder des Ersten Weltkrieges waren. Schon diese Menschen, die dann später sozusagen zur Tätergeneration gehört haben, sind oftmals ohne ihre Eltern aufgewachsen, weil die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Dazu kam eine ganz große Armut, eine ganz große Arbeitslosigkeit. Das ist etwas, was eben die Großelterngeneration erlebt hat.
Geprägt wurde sie aber auch durch das nationalsozialistische Erziehungsideal, das ja darauf hinauslief, Soldaten für den Heldentod zu erziehen.
Ja, das heißt, es war eine Erziehung, die absolut gegen jegliches eigenes Bedürfnis sozusagen gerichtet war. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, also insbesondere Mutter und Kind, wurde als Beziehung definiert, wo einfach ein Machtkampf herrscht und wo es galt, schon dem Säugling klarzumachen, wo der Hammer hing. Und das hatte eben einzig ein Ziel, nämlich quasi willenlose Menschen heranzuziehen, für den Faschismus willenlos, um auch andere Leute, Andersdenkende zu verfolgen und so weiter, um dann auch willenlos in den Krieg zu ziehen und willenlos jeglichen Befehl entgegenzunehmen.
Das Elternhaus ist das eine, das andere sind ja die Erlebnisse, die die Generation der Kriegskinder unmittelbar im Krieg gemacht hat. Inwieweit hat denn diese Generation der Kriegskinder auch unter diesen Erlebnissen gelitten?
Natürlich hat sie darunter gelitten, also unter Krieg, Flucht und Vertreibung und so weiter. Und davor natürlich auch in diesen faschistischen Kinder- und Jugendeinrichtungen, also HJ, Bund Deutscher Mädel und so weiter und so fort. Die haben ja die Erziehung frühestmöglichst übernommen. Dann kam noch die Erfahrung im Krieg und auf der Flucht hinzu. Also das heißt mit anderen Worten, allein dieses Nicht-Abschied nehmen können, von jetzt auf gleich drei Sachen in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, das war's, wir müssen los, wir müssen flüchten oder nächtelang in Bombenkellern auszuharren. Und ganz abgesehen davon, also auf der Flucht haben die Kinder Vergewaltigungen erlebt oder sie haben Vergewaltigungen ihrer Mütter mit ansehen müssen, sie haben Erschießungen mit ansehen müssen und so weiter und so fort.
Ja. Also aufs Ganze gesehen kann man sagen, aufgrund einerseits des dem faschistischen Erziehungsideal verpflichteten Elternhauses einerseits und andererseits aufgrund des Kriegserlebnisses haben wir es bei den Kriegskindern mit einer traumatisierten Generation zu tun.
Ja, das kann man einfach so sagen. Das ist eine traumatisierte Generation. Gleichwohl hat auch diese Generation natürlich in Deutschland für die Demokratisierung der Gesellschaft gesorgt. Also das müssen wir auch sehen, dass aus diesen schlimmen Erfahrungen eine reflektierte Generation hervorgegangen ist.
Entscheidend für die Problematik der Enkelgeneration war ja dann die Übertragung des Traumas des Krieges auf die Kinder der Kriegskinder, eben auf die Enkelgeneration. Wie muss man sich das vorstellen? Was ist denn da passiert in diesen Elternhäusern ab den 1950er Jahren?
Wenn wir wissen, also wie die Eltern erzogen worden sind, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen sie im Krieg und auf der Flucht gemacht haben, dann können wir uns vorstellen, dass es auch zum Teil sehr eingeschüchterte Menschen waren, sehr ängstliche Menschen waren. Wir können uns auch vorstellen, dass es aufgrund dessen, dass es keine Möglichkeit gab, das Trauma aufzuarbeiten und auch keine entsprechende soziale Umgebung da war, die getröstet hat beispielsweise, dass sie aufgrund dessen halt ihr Trauma ausagiert haben, also ihre Kinder auch massivst geprügelt und missbraucht haben. Das heißt mit anderen Worten, die Eltern waren mit sich selbst beschäftigt und konnten ihre Kinder nicht emotional versorgen oder eben auch, sie haben sie unangemessen behandelt. Also das heißt, wir sprechen ja auch bei den Kriegsenkeln von der Prügelgeneration. Also diese traumatisierten Menschen haben häufig einfach ihr Trauma ausagiert, sind ausgerastet oder haben ihre Gefühle abgeschaltet. Und deswegen sprechen die Kriegsenkel entweder von dem ausrastenden Vater, sag ich mal so, oder von der kalten Mutter.
Und das hat diese Kinder natürlich überfordert, die ja eigentlich in einer friedlichen Welt aufgewachsen sind. Was hat das bedeutet für die Kriegsenkel?
In der Tat ist es so, das, was in der Familie gelaufen ist, das ist etwas ganz Besonderes. Das heißt, diese Kinder haben sehr, sehr früh die Rolle übernommen, die Eltern zu retten. Das benennen wir mit einem Fachbegriff, das ist der Begriff der Parentifizierung. Kinder werden zu Eltern ihrer Eltern. Diese wollten sie retten.
Was löst das in jungen Menschen aus, wenn sie für ihre Eltern sorgen müssen? Sie können ja nicht genügen.
Sie können nicht genügen, das ist genau der Punkt. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr ambivalente Situation. Auf der einen Seite werden sie sozusagen durch diese besondere Rolle geadelt. Sie sind sozusagen die Manager dieser Familie. Sie versuchen, für die Eltern zu sorgen. Sie versuchen, für die Geschwister zu sorgen und natürlich auch für sich selbst. Durch diese Position haben sie eine ganz bestimmte Rolle und werden dadurch ganz groß gemacht. Und auf der anderen Seite wissen sie natürlich auch zugleich, dass das gar nicht möglich ist, ihre Eltern zu retten. Und dadurch entsteht so ein Ungenügen beziehungsweise auch so ein Schuldgefühl.
Und das führt ja dann, das schreiben Sie in Ihrem Buch sehr eindrücklich, bei der Enkelgeneration zu Unruhe, zu Angst, zu diesem Gefühl, den Platz nicht gefunden zu haben, eine gewisse Grundunzufriedenheit, immer auf der Reise zu sein, im Leben auf der Bremse zu stehen. Was macht Sie denn so sicher, dass dies für die Kriegsenkelgeneration typisch ist? Also eine ähnliche Symptomatik kennen ja auch Menschen, die keine Kriegsvergangenheit mitschleppen.
Ja, das ist richtig. Das ist nur so, dass ich dieses Phänomen des Ungenügens, der Rastlosigkeit und so weiter einfach verstärkt bei den Kriegsenkeln wahrgenommen habe. Und ich kann mir das auch tatsächlich so erklären, also aufgrund dessen, dass sie von Beginn ihres Lebens an in einer viel zu verantwortungsvollen Position waren, dass sie eben auch diese Überforderung gespürt haben. Das heißt, auf der einen Seite eben auch ein lebenslanges Gefühl mit sich herumtragen, schon immer geackert zu haben, schon immer sich überfordert zu haben. Denn dieses sich engagieren für etwas, losgehen und sagen, ich übernehme dafür Verantwortung, passiert eben auch außerhalb der Familie. Das heißt, diese Kriegsenkel sind häufig in verantwortungsvollen Positionen und können sich zugleich aber auch nicht richtig abgrenzen. Das heißt, sie fühlen sich immer gleich für den gesamten Laden zuständig und verantwortlich. Ja, das ist einerseits eine ganz große Kompetenz und auf der anderen Seite gehen sie sofort in die Überforderung mit dieser Kompetenz, weil sie sich nicht abzugrenzen wagen. Und natürlich können wir das auch bei Menschen feststellen, die völlig ohne jegliche Kriegserfahrung aufgewachsen sind. Aber dieser Parentifizierungsprozess, der ist wirklich typisch für die Kriegsenkel. Dass es auch bei Menschen zu Parentifizierung kommt, das haben wir tatsächlich auch bei anderen Phänomenen. Also beispielsweise bei psychisch kranken Eltern, die aufgrund verschiedener anderer Ereignisse psychisch krank geworden sind. Da haben wir auch dieses Phänomen der Parentifizierung. Es ist ein natürlicher Reflex eines Kindes, für diejenigen zu sorgen, die für das Überleben der Kinder sorgen.
Es gibt derzeit eine ganze Reihe von literarischen Aufarbeitungen der Kriegsenkelgeneration. Was können solche Bücher leisten?
Ich glaube, da muss man ganz, ganz dankbar sein. Also, weil diese Bücher, die beschreiben die verschiedensten Facetten der Kriegsenkel-Erlebnisse. Dass man an diesen Modellen lernen kann, wie man die eigene Geschichte, die eigene Familie befragen kann. Wie seid ihr in den Faschismus, in den Nationalsozialismus verwickelt gewesen? Wer hat da eigentlich was gemacht? All das drückt sich in einer ganz bestimmten Familienatmosphäre aus, dass es da unter Umständen etwas gegeben hat. Und dazu regen diese Romane tatsächlich an, also Familiengeheimnisse zu lüften. Wir wissen, was Familiengeheimnisse anrichten können, weil sich dieses Familiengeheimnis häufig auf eine ganz merkwürdige, diffuse Art ausdrückt.
Die Psychotherapeutin Ingrid Meyer-Legrand, sie ist die Autorin des kürzlich erschienenen Buchs »Die Kraft der Kriegsenkel«. Wir hören später von ihr noch mehr hier im Kontext auf SRF 2 Kultur. Kriegsenkel. Gibt es die auch in der Schweiz? Ja, aber ihre Zahl ist klein, wurde die Schweiz doch mehrheitlich vom Zweiten Weltkrieg verschont. Einer der wenigen ist der Zürcher Journalist Sascha Batthyány. Er hat im vergangenen Jahr das Buch veröffentlicht mit der Frage im Titel «Und was hat das mit mir zu tun?». Darin erforscht Sascha Batthyány die Geschichte seiner Familie. Seine Großtante war zur Nazizeit in Österreich in die Ermordung von Juden verwickelt. Das Buch war im letzten Herbst für den Schweizer Buchpreis nominiert. Felix Münger über die aufwühlende Spurensuche des Schweizer Kriegsenkels.
Sascha Batthyány ist 1973 geboren. Von Beruf ist er Journalist. Seit 2 Jahren lebt er mit seiner Frau und seinen Kindern in Washington als USA-Korrespondent mehrerer Zeitungen. Mit seinem lässig wilden Haarschopf wirkt er urban und weltgewandt. Gleichzeitig ist er ruhig und zurückhaltend. Auf den ersten Blick würde man ihn kaum mit der aufwühlenden Geschichte in Verbindung bringen, die er in seinem Buch beschreibt, diese Spurensuche in die düstere Vergangenheit der eigenen Familie. Begonnen hat für Sascha Batthyány alles vor etwa 10 Jahren. Er arbeitet damals in Zürich und wird durch einen Zeitungsartikel darauf aufmerksam, dass seine Großtante Margit Batthyány-Thyssen kurz vor Kriegsende im österreichischen Rechnitz an einem fürchterlichen Verbrechen beteiligt gewesen sein soll, der Ermordung von 180 Jüdinnen und Juden.
Ich hatte nie gedacht, dass meine Familie in sowas verwickelt war, und es war für mich extrem überraschend,
sagt Sascha Batthyány. Tante Margit, sie hatte er in seiner Kindheit jeweils besucht. Sie lebte in Lugano und war wohlhabend. Sie, eine Nazi-Verbrecherin?
Das war für mich einfach alles neu. Ich hatte mir davor noch nie Gedanken gemacht, woher ich komme und ob ich oder meine Familie etwas mit Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Und ich habe auch mir nie solche Fragen gestellt wie, was hat das mit mir zu tun, wie werden Familiengeschichten auf unsere Generation, wie wirkt sich das aus, was haben wir alles auf unseren Schultern. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, und wenn man mich vor 7 Jahren gefragt hätte, was hat das mit dir zu tun, dann hätte ich gesagt, nichts, ich bin einfach hier, nichts.
Der Zeitungsartikel über seine Großtante ist für Sascha Batthyány die Initialzündung dafür, der Sache auf den Grund zu gehen. Er sichtet alte Fotografien, liest die Tagebücher seiner Vorfahren, reist um die halbe Welt, interviewt Hinterbliebene und Überlebende des Zweiten Weltkriegs innerhalb und außerhalb seiner Familie. Sein Buch ist das eindringliche Protokoll dieser Recherche.
Zu Beginn meiner Nachforschungen wollte ich wissen, was wirklich passiert ist. Ich suchte in Archiven, schrieb Briefe, las Akten zum Rechnitz-Prozess, trieb Margits schweizerische Staatsschutzdossiers auf und fragte mich, wer in unserer Familie etwas über das Verbrechen wusste und warum niemand darüber sprach. Wie oft hatte ich erlebt, dass sich meine Großeltern über längst verstorbene Tanten unterhielten, über die Marotten irgendwelcher Onkel, über den früheren Glanz Ungarns, als die Menschen noch Manieren hatten und guten Geschmack. Warum fiel nie ein Wort über Rechnitz? Warum wurde dieses Grab nicht erwähnt? Ich dachte, vielleicht würde ich einen Hinweis finden, wo die 180 Leichen vergraben sind. Möglicherweise spricht ja jemand mit dir, dachte ich, weil du zur Familie gehörst.
Mehr und mehr, sagt Sascha Batthyány, habe sich der Fokus seiner Nachforschungen verschoben. Es habe ihm gedämmert, dass das Geschehen von damals etwas mit ihm im Hier und Jetzt zu tun habe.
Ich würde es nicht übertreiben und sagen, jede Handlung von früher macht heute mich aus. Ich meine, ich bin total geprägt durch Einflüsse in den 80er, 90er Jahren, durch die Schweiz, durch meinen Beruf, jetzt durch meine jetzige Familie und Kinder und so weiter. Aber dass es einfach schon Anteile gibt, die ich nicht verstand, das finde ich schon.
Er nimmt die Hilfe eines Psychoanalytikers in Anspruch, um den Mechanismen der Verdrängung in seiner Familie und ihren Folgen für sein Leben als Enkel auf die Spur zu kommen. Etwa, warum man niemals darüber gesprochen hat, was damals geschehen ist.
Dieses Schweigen, das hat mich schon sehr geprägt. Zum Beispiel, ganz konkret, bin ich mit dem Satz aufgewachsen, du verstehst es nicht. Jedes Mal, wenn ich, meine Brüder auch übrigens, wenn wir etwas nachgefragt haben, wieso ist da eigentlich so und so, oder in Ungarn heißt es immer, sind alles Antisemiten, wieso ist das eigentlich? Was ist hier los? Du verstehst es nicht, heißt, du warst nicht dabei, du hast es nicht erlebt, du hast nicht mitbekommen, was da passiert ist. Und es war insofern auch ein Vorwurf, aber ich meine, ich kann ja nichts dafür, aber es war der Vorwurf, du bist eben in der heilen Schweiz aufgewachsen. Dort versteht man das nicht, du verstehst nicht, was Leid ist, denn dir geht es gut.
Du verstehst es nicht, also schweig. Sascha Batthyány beschreibt in seinem Buch, wie er merkt, dass er mit seiner Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der eigenen Familie nicht alleine ist, dass auch andere Kriegsenkel als Kinder um die Wahrheit betrogen worden sind und bis heute daran leiden, an der Verdrängung, am Tabu.
Ich las von Kriegsenkelvereinen, von Menschen in meinem Alter, die sich aufgrund von Ereignissen, die 70 Jahre zurückliegen, entwurzelt fühlen, richtungslos, als wären sie in einem Vakuum geboren. Viele würden sich schuldig fühlen, weil es ihnen nicht gelungen sei, die Not und Verwirrung ihrer Eltern lindern zu können. Ich las von übertriebener Härte gegen sich selbst, von einer Inszenierung heiler Welten, um ein Mangelgefühl zu kompensieren. Einer schrieb, ich will endlich in meinem Leben ankommen. Und ein anderer fragte, was hat das aus uns für Menschen gemacht, dass unsere Eltern schwiegen? Immer nur schwiegen? Ich erkannte mich in diesen Zeilen wieder, obwohl ich keiner Leidensgemeinschaft angehören wollte. Ich bin kein Selbsthilfegruppentyp. Dass Traumata weiter vererbt würden, speziell von den Großeltern an die Enkel, hatte ich schon gelesen, doch richtig glauben wollte ich das nicht. Als wäre der Bombenhagel, den mein Vater als Kind erlebte, eine Ausrede für meine gelegentliche Melancholie. Als wären die 10 Jahre, die mein Großvater in Sibirien im Gulag verbrachte, Grund für meine Kauzigkeit. Und doch war da eine Verbindung, oder bildete ich mir das alles nur ein? »Du bist doch in Zürich aufgewachsen«, rief ich mir zu, »fern von Panzermörsern und Einschusslöchern, was ist nur los? Hast in der Schule Pflanzen getrocknet, Sumpfdotterblume, Schleedorn, das Herbarium war der Stolz deines Lehrers. Und dann diese Rückhand, September 1988, im dritten Satz, einhändig geschlagen aus der Not heraus, das Spiel gewonnen, die Socken rot vom Sand, das ist doch dein Leben, reicht dir das nicht? Nein, tat es nie. Da war immer etwas, das fehlte. Diese ungetrübte Welt, die mich umgab, so blütenweiß wie die Poloshirts, die ich trug und deren Kragen ich Mitte der 80er Jahre hochstellte, war nie meine. Und so fühlte sich dieser Satz richtig an, je länger ich über ihn nachdachte. Ich bin ein Kriegsenkel. Mein Vater hat den Krieg im Keller verbracht. Mein Großvater wurde von den Russen nach Sibirien verschleppt. Meine Großmutter verlor ihren zweiten Sohn und meine Großtante hatte ein Massaker an 180 Juden zu verantworten. Sie waren Täter wie Opfer, Verfolgte wie Jäger, wurden erst gefeiert, dann geächtet. Bastarde der Zeitgeschichte. Und was war mit mir?
Sascha Batthyány entwickelt in seinem Roman ein Geflecht von Episoden, Erzählungen, Beziehungen und Abhängigkeiten, welche die Geschichte der Familie geprägt haben und ihn als Nachkommen bis heute prägen. Für ihn sei heute das Wichtigste, Klarheit gewonnen zu haben, sagt er.
Wenn man sich so beschäftigt und wenn man dann die Biografien studiert, dann wächst ja vielleicht auch manchmal ein Verständnis. Ah ja, klar, für dich war es auch nicht leicht und so weiter und ich verstehe schon und so. Aber der Vorwurf bleibt. Es gab so viele Familientreffen. Es gab so viele Möglichkeiten. Es lag ja damals noch 60er, 70er, 80er Jahre, war ja alles noch da. Es gab schon Medienberichte über dieses Rechnitz. Es gab schon einen Dokumentarfilm. Es war da, sie lebte noch und nie wurde gefragt, nie wurde diese Konfrontation gesucht, sondern immer diese heile Welt. Es gibt schon eine Versöhnung. Also ich habe vielleicht nicht das einfachste Verhältnis gehabt zu meinem Vater. Und durch diese Arbeit und auch die Auseinandersetzung haben wir uns schon genähert. Also es gibt am Ende schon eine Versöhnung, aber es bleiben Vorwürfe und die stehen im Raum, die sind offen. Und er weiß das. Es ist aber wenigstens da. Es ist offen ausgesprochen. Und das ist viel besser als dieses eben Wegdrehen und Nichtreden. Also deshalb hat es auch, was meine Beziehung betrifft, zu meinen Familienangehörigen sehr viel gebracht.
Der Schweizer Sascha Battiani im Porträt von Felix Münger. Die Zitate aus dem Buch «Und was hat das mit mir zu tun?» hat Thomas Sarbacher gelesen. Die Kriegsenkel oder die Last des historischen Erbes, darüber sprechen wir heute im Kontext. Und Sascha Battiani ist einer von mehreren deutschsprachigen Autoren, die in letzter Zeit aus der Sicht der Enkelgeneration das Dritte Reich, den Holocaust und den Krieg eben literarisch zum Thema machen oder machten. Zwei Bücher, Felix Münger, haben wir jetzt mal etwas genauer angeschaut. Zwei liegen noch hier auf dem Stapel. Die können wir uns jetzt vornehmen, um darüber zu lesen. Und das Erste, das ich da sehe, ist «Der letzte große Trost», lese ich da, heißt es.
Ja, geschrieben hat es ein Österreicher, Stefan Slupetzky. Er wohnt in Wien. Er ist eigentlich eher als Krimi-Autor bekannt. Und in diesem Buch geht es nun jedoch auch um einen Kriegsenkel, der seiner Familiengeschichte auf die Spur kommen möchte. Es geht um die Figur Daniel Kowalski. Seine Mutter ist Jüdin. Sie hat ihre ganze Familie im Holocaust verloren. Sein Vater wiederum entstammte einer Familie von Kriegsverbrechern zur NS-Zeit. Der Großvater besaß eine Chemiefabrik, in der Zyklon B hergestellt wurde, das ja die Nazis bekanntlich bei den Vergasungen zum Beispiel in Auschwitz einsetzten.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dieses Buch im Unterschied zu Sascha Battiani fiktional.
Ja und nein. Auch hier gibt es eine reale Grundlage, die aber teilweise fiktionalisiert wird. Also beispielsweise ist die Vorlage für den geschilderten Großvater in Wirklichkeit Stefan Slupetzkys Großonkel.
Und was hat Sie jetzt ganz genau an diesem Buch fasziniert?
Es ist einfach sehr packend zu lesen. Das Ganze beginnt damit, dass Daniel Kowalski im Keller des Hauses, in dem er seine Kindheit verbracht hat, auf ein altes Tagebuch stößt. Das ist übrigens ein Motiv, das wir oft finden in diesen Romanen. Irgend so ein Gegenstand, der dann eine persönliche Verbindung zu dieser Großelterngeneration schafft. Und jetzt dieses Tagebuch, die Lektüre wirft bei Daniel Kowalski Fragen auf und ist der Anstoß für ihn, Licht in die Geschichte der Familie zu bringen. Das Buch ist dann erzähltechnisch eben auch sehr gut gemacht. Da gibt es ganz verschiedene Zeitebenen, die miteinander verwoben werden. Und zudem ist das Ganze sprachlich so in einem, finde ich, sehr passenden, ruhig-melancholischen Sound gehalten und man folgt diesem Enkel sehr gespannt bei seiner Suche nach Antworten, was denn jetzt eigentlich damals war mit seinem Großvater, mit seinen Großeltern, mit seinen Eltern und damit eben auch mit ihm heute.
Also Stefan Slupetzky, «Der letzte große Trost» heißt das Buch und von unserem Stapel mit Büchern von Kriegsenkeln ist noch ein letztes übrig. Es trägt den Titel «Die Heimat der Wölfe» von Raymond Unger. Was hat es mit diesen Wölfen auf sich?
Ja, dieser Titel verweist auf die Heimat von Raymond Ungers tatsächlichen Großeltern. Er selbst ist 1963 geboren und lebt in Berlin, ist Kunstmaler, Psychotherapeut und Autor. Und die Großeltern, um die es eben in diesem Buch geht, stammten aus Moldawien, aus dem früheren Bessarabien. Das war eine deutsche Enklave in Russland. Und in den
kalten Winternächten damals vor dem Zweiten Weltkrieg wurde der Hof der Großeltern immer wieder von Wölfen angegriffen. Und eine Beschreibung dieses bedrohlichen Geschehens ist dann auch der Anfang des Buches. Und diese Wölfe sind dann so etwas wie ein Sinnbild für die Last der Vergangenheit, die den Enkel eben immer wieder heimsucht und die der Autor in diesem, wie ich finde, doch sehr eindrucksvollen Werk auch aufzuarbeiten versucht.
Eben, er hat auch eine historische Erblast, mit der er umgehen muss. Wie äußert sie sich denn jetzt im Leben von Unge?
Diese Großeltern und Eltern erlebten den Krieg, die Flucht. Sie litten unter den harten und kinderfeindlichen Erziehungsmustern jener Zeit. Und all dies rekonstruiert Unger aufgrund von persönlichen Erinnerungen, die er an die Zeit hat, an seine Vorfahren. Dann arbeitet er mit Tonbandaufzeichnungen und ähnlich wie bei Slupetzky mit Tagebüchern. Und eindrücklich schildert dann auch die psychische Not seiner Eltern, die eben Kriegskinder waren. Und später dann, nach dem Krieg, hat sich der Vater in den Alkohol geflüchtet und die Mutter, die hat dann so lange Zeit die brave Hausfrau gespielt, aber sie begann dann regelmäßig Affären mit Nachbarn und all dies belastete eben die Kindheit von Raimund Unger sehr. Und er beschreibt, wie er eben die 1970er Jahre, als er aufwuchs, nicht irgendwie als vom Wirtschaftswunder geprägt erlebte, sondern eben sehr bleiern, sehr schwer und sehr depressiv für ihn und auch für seine Schwester.
Und dies hatte eben mit den Erfahrungen der Eltern zu tun.
In diesem Fall ist das eindeutig so. Das Trauma der Eltern hat sich auf ihn übertragen. Das merkt man, wenn man seinen Recherchen folgt, wo er Schicht um Schicht abträgt und man erfährt, dass eben beispielsweise die Alkoholsucht des Vaters ihre Ursache im Krieg hatte. Der Mann hatte dermaßen Schreckliches erlebt, dass er sein ganzes Leben lang nicht darüber hinwegkam. Also mir ist eine Stelle besonders aufgefallen im Buch, da beschreibt Raimund Unger, wie sein Vater, der hieß Andreas, wie also dieser Andreas als Neunjähriger miterleben musste, wie Hamburg bei diesen bekannten schweren Luftangriffen der Alliierten zerstört wurde. Die Familie lebte damals dort. Der kleine Junge, der neunjährige Andreas, war zu jener Zeit, also zur Zeit des besagten Angriffs selbst nicht in der Stadt. Er war vorher, wie damals viele Kinder, in Sicherheit gebracht worden, zu Bauern aufs Land. Und bei dieser Bauernfamilie Niedermeyer in Bayern erfuhr der Knabe nun via Radio oder eben via Volksempfänger, wie das damals hieß, von den Angriffen der Alliierten auf Hamburg. Und er hatte allen Grund, nun anzunehmen, dass seine Familie vermutlich nicht mehr am Leben war.
Und diese Stelle, die hören wir uns jetzt an aus dem Roman «Die Heimat der Wölfe» von Raimund Unger. Es liest der Schauspieler Egon Fessler.
»Wo ist denn der Junge schon wieder?«
Peter Niedermeyer war ungehalten. Eben noch hatte er Andreas, dem neuen Pflegekind aus Hamburg, aufgetragen, das Holz zu hacken. Nun war der Holzplatz hinter der Scheune schon wieder verwaist. »Na, wo wird er schon sein? In der Küche natürlich. Wie immer.« Frau Niedermeyer hatte es nicht leicht, obwohl dies manche Leute behaupteten. Denn ihr Mann, ein Kriegskrüppel aus dem Ersten Weltkrieg, war immerhin zu Hause. Trotzdem hatte Frau Niedermeyer alle Hände voll zu tun. Seit geraumer Zeit musste die Familie nämlich zusätzlich zu ihren eigenen Kindern fremde Pflegekinder aufnehmen. Die Kinder aus dem Programm der erweiterten Kinderlandverschickung kamen aus luftgefährdeten Gebieten, insbesondere aus Großstädten wie Hamburg, Berlin, Düsseldorf oder Frankfurt. Diese Stadtkinder waren anders als die Buben und Mädel des beschaulichen niederbayerischen Ortes Grafenau. Und dieser Hamburger Bub Andreas war vermutlich der schwierigste. Nicht, dass er aufsässig gewesen wäre, keineswegs. Aber Andreas schien sich nicht recht einzufügen. Er war still. Oft wirkte er abwesend. Und nachts hörte man aus seinem Zimmer ein leises Schluchzen. Andreas' Lieblingsplatz war eindeutig die Küchenbank. Jede freie Minute saß er da. Eigentlich sah man von dem Jungen immer nur den Hinterkopf. Stundenlang verkroch er sich vorm hauseigenen Volksempfänger. In der Regel musste man ihn zweimal ansprechen, bevor er überhaupt reagierte. Und heute, am 26. Juli 1943, reagierte er gar nicht. Peter Niedermeyer wollte gerade ein kleines Donnerwetter loslassen, weil Andreas nicht, wie aufgetragen, das Holz hackte. Doch er hatte die Küche kaum betreten, da lief Andreas mit starrem Blick an ihm vorbei und die schmale Stiege hinauf in sein Zimmer. Niedermeyer war außer sich. Was war das jetzt für eine neue Frechheit? Wutentbrannt stieg er die Treppe hinauf, riss die schiefe Holztür der kleinen Dachkammer auf und wollte gerade losbrüllen, als ihm seine Frau von hinten auf die Schulter tippte. »Lass ihn!« Andreas lag auf dem Bett, das Gesicht ins Kissen vergraben und weinte so bitterlich wie noch niemals zuvor. Leise schloss Irene Niedermeyer die Tür. Auf dem Weg nach unten war es, als seien junge Wölfe ins Haus eingezogen, so laut war das Heulen des Neunjährigen zu hören. Peter und Irene Niedermeyer sprachen kein Wort. In der Küche angekommen, schnappten sie aus dem Volksempfänger gerade noch den Satz auf: 80% der Stadt wurden zerstört.
Ein Ausschnitt aus Die Heimat der Wölfe von Raimund Unger. Felix Münger, hier scheint es wirklich, das Wissen um die Tragik in der Kindheit des Vaters, das hilft eben dem Kriegsenkel, das zu verarbeiten, auch Empathie zu haben.
Das zeigt dieses Buch von Raimund Unger, finde ich, sehr schön, dass eben diese Recherche das Wissen vergrößert um die Tragik seines Vaters und dass eben dann die Auswirkung für ihn als Kriegsenkel groß sein kann. Er entwickelt eine neue, eine andere Perspektive auf den Vater und damit eben auch auf die eigene Kindheit, die als weniger belastend empfunden wird.
Also hier kann man sagen, der Psychotherapeut und Autor Raimund Unger hat sich selber mit dem Schreiben des Romans therapiert.
Ja, ein Stück weit, denke ich, ist das Markenzeichen dieser ganzen Kriegsenkel-Literatur, dass hier Kriegsenkel Menschen unterwegs sind, die eben immer auch nach sich selbst fragen. Darum geht es. Sie stellen sich selbst ins Zentrum, ihre Recherche und der Versuch, eben einen Blick zu bekommen, ein Verständnis, was tatsächlich geschehen ist. Und tatsächlich, er versteht seinen Vater nun anders. Er empfindet wahrscheinlich jetzt das Gefühl, das er damals in den 70er Jahren als Kind, als Jugendlichen hatte, anders, dass eben nicht er als Kind schuld war an der Not zu Hause, sondern dass eben die Ursachen ganz woanders liegen.
Vier Bücher haben wir etwas genau angeschaut. Raimund Unger, wir haben es gerade gehört, Die Heimat der Wölfe, dann die Bücher von Sascha Battiani, Naomi Schenk und Stefan Slupetzky. Alles schreibende Kriegsenkel, eben die in die Geschichten der eigenen Familie eintauchen, in die Zeit des Nationalsozialismus. Unterschiedliche Bücher, gibt es dennoch ganz klare Gemeinsamkeiten, mal abgesehen davon, dass eben, Sie sagen, die Verarbeitung der Zeit der Beziehung zu den Eltern?
Auf jeden Fall. Also erstens, das ist wirklich ganz zentral, sie stellen alle sich selbst, die eigene Suche und ihre Gefühle dabei ins Zentrum.
Und dieses autobiografische Schreiben ist ja derzeit en vogue, kann man sagen.
Ja, ja, auch außerhalb der Kriegsenkel-Thematik gibt es in der Literatur derzeit sehr viele Autorinnen und Autoren, die sich mit der eigenen Biografie beschäftigen. Also man kann sagen, das Selfie ist definitiv in der Literatur angekommen. Was aber eben zweitens für all diese schreibenden Kriegsenkel auch typisch ist, sie tasten sich aus der Gegenwart an die Vergangenheit heran und sie protokollieren die Suche mit den Erfolgen und auch den Rückschlägen. Man arbeitet damit Rückblenden, mit Erinnerungsfetzen und reflektiert eben auch die Lücken in der Erinnerung. Was lässt sich nicht rekonstruieren? Mit welchen Fragen, die offen bleiben, muss ich leben lernen? Und letztlich, das ist, verweist wieder auf den Buchtitel von Sascha Battiani, fragen Sie sich alle, was hat das eigentlich mit mir heute zu tun? Wie haben die Erlebnisse meiner Großeltern und meiner Eltern eben mein Leben beeinflusst?
Ja, mit genau diesen Fragen wird die Berliner Psychotherapeutin Ingrid Meyer-Legrand in ihrer Praxis konfrontiert. Zu ihr kommen eben Menschen, die den Krieg nicht selber erlebt, aber unter den Kriegsfolgen nach wie vor leiden. Menschen, deren Kindheit zwar vom Wohlstand und vom rasanten gesellschaftlichen Wandel geprägt wurden in den 60er, 70er, 80er Jahren, also nach dem Krieg, aber die eben Kriegsenkel und Verwundete sind. In ihrem Buch «Die Kraft der Kriegsenkel» erzählt Ingrid Meyer-Legrand von ihrer therapeutischen Arbeit und sie erzählte davon auch Felix Münger.
Ingrid Meyer-Legrand, Kriegsenkel sind oft unzufrieden, unglücklich und sie geben in ihrem Buch ausführlich Einblicke darin, wie sie mit Kriegsenkeln therapeutisch arbeiten und sie benutzen dabei sogenannte Storyboards, also da wird auf großem Papier die Lebensgeschichte aufgezeichnet. Grob gesagt, wie muss man sich das Verfahren bei Ihnen vorstellen? Mhm.
Ja, ich habe eben diese beiden Parameter, einerseits die Familie und andererseits die offene Gesellschaft, in die die Kriegsenkel hineingewachsen sind. Und dazwischen bewegt sich sozusagen die biografische Arbeit mit My Life Storyboard. Das ist eine Zeitlinienarbeit, die ich mit den Kriegsenkeln zusammen entwickelt habe. Ich frage verschiedene biografische Stationen ab, beleuchte sie. Zum Beispiel die Herkunftsfamilie spielte eine sehr große Rolle, die Schule. Dann den Begriff der Generation lasse ich sozusagen neu beleuchten. Da kommen alle Experimente heraus, die sie so gemacht haben. Und dann die Berufsausbildung und dann die aktuelle Situation. Bei all diesen Stationen gibt es auch immer die Seite des Leids. Also das heißt, da gab es Probleme oder gerade in der Herkunftsfamilie gab es eben auch Leid. Und dennoch bleibe ich dabei nicht stehen. Also dieses Leid muss natürlich betrauert werden, das ist ja ganz klar. Das übergehe ich auch überhaupt nicht. Das bleibt auch so lange bestehen, wie es die Einzelnen wünschen oder brauchen oder wie auch immer. Im Übrigen ist es auch nicht notwendig, irgendeinem zu verzeihen. Das propagieren immer sehr viele. Ich überhaupt nicht. Ich denke, bestimmte Sachen sind einfach unverzeihlich. Aber der Fokus liegt nicht nur auf dem Leid, sondern auf der Frage, was haben Sie in dieser besonderen Situation gelernt? Und das ist jede Menge. Also, dass diese Menschen, die so aufgewachsen sind, eine ganz große Sensibilität haben. Sie haben häufig eine Führungskompetenz entwickeln können in der Herkunftsfamilie.
Weil sie eben für die Eltern Verantwortung übernehmen mussten.
Genau.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es darum gehe, für diese Kriegsenkel eine neue Geschichte ihres Lebens zu entwickeln. Also einen neuen Blick zu werfen. Was ist damit konkret gemeint?
Häufig vergessen oder verlieren die Kriegsenkel in Anbetracht dessen, was sie gerade so umtreibt und was sie auch unglücklich macht, genau diesen Aspekt aus den Augen, was sie aus dieser Situation gelernt haben und wer sie geworden sind durch diese besonderen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Dadurch, dass wir diese verschiedenen biografischen Stationen neu beleuchten, bekommen sie auch eine neue Erzählung. Und das ist das, was sie auch stärkt.
Also diese neue Geschichte bewirkt dann eine Heilung.
Ja, eine Versöhnung mit sich, mit der Geschichte. Das kann man so sagen.
Aber das, was Ihnen angetan wurde, wird ja nicht ungeschehen gemacht. Und Sie haben gesagt, es geht nicht ums Verzeihen. Ich dachte mir, dass man vielleicht auch Verständnis bekommt für die Situation der Eltern, die eben auch nicht anders konnten, weil sie eben Großeltern hatten, die eben auch nicht anders konnten.
Das ist schon richtig. Das mache ich in einem anderen Schritt. Und zwar mache ich dann so eine Art Familienstammbaumarbeit. Wir nennen das Genogramm. Und da gucken wir in die Generation davor. Also in die Herkunftsfamilie, in die Generation der Eltern und in die Generation der Großeltern. Und wir fragen genau diese Generation, was hatten die eigentlich für Möglichkeiten? Und welche Herausforderungen haben die gemeistert? Auch da sind wir auf der Suche nach Ressourcen beziehungsweise auch nach deren Einschränkungen. Und häufig, wie Sie sagen, ergibt sich so eine Einsicht, dass die auch gar nicht anders konnten, beispielsweise ihre Kinder so zu behandeln, wie sie sie behandelt haben, weil sie selbst so behandelt worden sind und die Generation davor eben auch schon so behandelt worden ist. Und diese Einsicht, also zusätzlich diese Einsicht, schafft auch eine gewisse Versöhnung und damit auch eine Heilung.
Kriegsenkel tragen eine belastende Erblast in sich aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir in die Zukunft blicken, werden die Kinder der Kriegsenkel einen weniger belastenden Umgang haben mit dem Schrecken von damals? Oder setzt sich die Übertragung des Kriegstraumas einfach fort und eröffnen wir in ein paar Jahren die Debatte über die Kriegsurenkel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke mir, es kommt drauf an. Das heißt mit anderen Worten, es kommt darauf an, wie stark wir unsere eigene Geschichte, wie stark die Kriegsenkel ihre eigene Geschichte reflektieren, ihr Aufwachsen reflektieren, ihre Erziehung reflektieren, die Leitsätze, mit denen sie groß geworden sind. Das ist die Frage, wie stark wird das alles reflektiert? Wenn das passiert, hat die nachfolgende Generation tatsächlich eine Chance, ganz anders groß zu werden und aufzuwachsen.
Ingrid Meyer-Legrand, die Autorin des neuen Buches »Die Kraft der Kriegsenkel«.
Die Angaben zu allen Büchern, die in dieser Ausgabe von Kontext zur Sprache gekommen sind, finden Sie auf srf.ch/kultur. Felix Münger, zum Schluss, was ist jetzt für Sie das Wichtigste, was Sie für sich eben mitnehmen aus der Auseinandersetzung mit diesem Thema der Kriegsenkel?
Ja, das Beispiel der Kriegsenkel des Zweiten Weltkriegs zeigt, finde ich, exemplarisch, dass auch wenn Kriege auf Schlachtfeldern oder am Verhandlungstisch irgendwann beendet werden, diese nicht wirklich vorbei sind. Also sie setzen sich in den Köpfen, in den Seelen der Menschen fort und das Wahnsinnige ist, der Schrecken überträgt sich auf die kommenden Generationen. Und mit welcher Unerbittlichkeit sich dies vollzieht, das war für mich das Eindrücklichste. Und vor allem dann auch hinsichtlich dem, wenn wir an all die Kriege heute denken, in Syrien, im Irak, in der Ukraine, da wird Leid verursacht, das weit über die Kampfhandlungen hinausgeht. Man muss damit rechnen, dass es die Nachgeborenen noch Jahrzehnte später beschäftigen wird.
Das war Kontext, Kriegsenkel und die Last des historischen Erbes, eine Sendung von Felix Münger. Produktion Michael Sennhauser, Technik Tom Willen, mein Name Monika Scherer. Und am Montag geht es in Kontext um Musikvermittlung. Wie werden Kinder, aber vor allem auch Teenager, für Klassik, für Jazzmusik begeistert? Neue Ansätze gibt es, doch funktionieren sie? Kontext am Montag um 9 und 18 Uhr am Radio oder bereits Sonntagabend online, web first.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.